Vielen Dank, Frau Salitmeier, für die nette Einführung und auch vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich immer, wenn ich in mein Nachbarländchen Österreich kommen darf. Da bin ich sehr gerne. Und in der Vergangenheit war es sehr oft, dass ich immer oft am Ende der Veranstaltung oder sprechen durfte oder einfach ein paar Sätze zu sagen durfte über Energievergangenheit. Was geht runter, was wird schlechter, wie ändert sich's? Und deswegen freue ich mich besonders, dass ich jetzt einen Fokus mehr darauf lenken kann, wie ändert sich's denn? Schauen wir ein bisschen weiter, jenseits Peak Oil, Sie alle kennen das inzwischen, was könnte denn danach passieren, was sind strukturelle Aspekte? Und so habe ich den Vortrag eingeteilt, dass ich erstmal ein paar Sätze zur allgemeinen Weltenergieversorgung sagen möchte und dann doch das Thema Erdöl als Fokus nehmen will, um da einfach ein paar wichtige Aspekte zu erwähnen, ein paar strukturelle Aspekte. Was ist denn da das Besondere und warum ist denn das Fördermaximum, was hat denn das da auf sich? Und dann natürlich ein Blick jenseits auf die konventionellen Alternativen, die fossilen, also Erdgas, Kernenergie und Kohle und die nuklearen wie Kernenergie. Das werden natürlich im Rahmen der Zeit sehr, sehr kurz machen. Ein paar Sätze mehr zu Erdgas und Kohle kann ich morgen noch sagen. Und dann skizzieren, wie könnte es denn weitergehen oder was sind denn die Tendenzen, wo es hinläuft. Zunächst einmal ganz grob, der Weltenergieverbrauch heute besteht zu 90% oder 85% aus fossilen Energieträgern, wovon etwa die Hälfte, fast die Hälfte von Erdöl gedeckt wird und die andere, jeweils knappen Viertel von Kohle und Erdgas. In der Grafik habe ich fast 11% Biomasse drin. Da ist ein großer Anteil von der sogenannten traditionellen Biomassenutzung. Also das ist die nicht nachhaltige Nutzung von Biomasse in der dritten Welt, in Afrika oder so dergleichen. Wenn man sich die Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur und vor allem anschaut und die ungleiche Verteilung des Energieverbrauchs heute, dass eben ein Großteil der Energie von den Industrieländern genutzt wird und völkerreiche Staaten wie Indien und China, das ist nichts Neues mehr, sich am Sprung befinden, denn, in die Liga der energieverbrauchenden Nationen aufzustoßen, nachzukommen, da ist es kein Wunder, wenn offizielle Prognosen, den Energieverbrauchsprognosen bis zum Jahr 2030, wie zum Beispiel von der Internationalen Energieagentur, eigentlich nur sehen, es geht weiter wie in der Vergangenheit, Business as usual. Der Erdölverbrauch wird zunehmen, oder zunächst besser gesagt, der Erdölbedarf wird deutlich zunehmen, etwa dem Trend der Vergangenheit entsprechend und ebenso in allen anderen Energieträgern. Was die Internationale Energieagentur nicht sieht, das ist das Wachstum der erneuerbaren Energien. Da wird ein sehr, sehr moderates Wachstum gesehen. Sie sehen, das ist unten der kleinste Posten. Absolut gesehen sieht man eine Verdrei- oder gar Vervierfachung, aber selbst bis zum Jahr 2030 soll das am Weltenergieverbrauch keinen großen Anteil haben. Nur wissen wir alle, dass es ein Problem gibt. Und das Problem heißt Klimaschutz. Wir verändern unsere Atmosphäre, da brauche ich nicht mehr viel Worte sagen, das kennen Sie alle. Und das Problem, das haben wir auch in unserem Kopf. Einerseits haben wir im Kopf, wir brauchen Wachstum, Wirtschaftswachstum und Wirtschaftswachstum ist verbunden mit Energieverbrauchswachstum, primär mit fossilem Energieverbrauchswachstum. Andererseits haben wir im Kopf, wir müssen unser Klima schützen und das bedeutet nicht Wachstum, das bedeutet Reduktion, massive Reduktion von fossilen Energierohstoffen. Und es ist ein Widerspruch, den fast jeder, der in der Ökonomie tätig ist, in sich trägt. Und ich wage zu behaupten, solange es nicht möglich wird, die ökonomischen Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass das kein Widerspruch, sondern ein Einklang ist, solange werden wir Probleme im Klimaschutz haben. Und das zeigt sich oft schon in Diskussionen, wenn einem Leute sehr wohl zustimmen, dass wir Klimaschutz machen müssen, aber wenn man sagt, und wir haben ein Peak-Oil-Problem, der Erdölverbrauch oder Erdölverfügbarkeit wird stark runtergehen, dann sagen sie, mein Gott, das ist eine wirtschaftliche Katastrophe. Und diesen Widerspruch müssen wir auflösen. Und da hilft uns natürlich ein bisschen die Natur, denn die zwingt uns dazu, diesen aufzulösen, ob wir das freiwillig machen wollen oder nicht. Und da bin ich jetzt beim Thema Erdöl. Ich will das relativ knapp abhandeln. Sie alle kennen die Statistiken aus der Mineralölwirtschaft, dass die Reserven jedes Jahr konstant bleiben oder sogar noch ein bisschen steigen. Und die Zukunftsprognose oder die Extrapolation in die Zukunft zeigt dann, mit Energieversorgung oder mit der Erdölversorgung wird es auf absehbare Zeit kein Problem geben. Erdöl ist genügend da in Form von Reserven. oder in Form von Reservenwachstum sogar. Wo es natürlich schon ein Problem gibt, ist, dieses Öl auch zu holen, dieses Öl verfügbar zu machen. Und da springt dann eine unterschiedliche Sichtweise, muss man da heranziehen, um das ein bisschen besser zu verstehen. Und neben dieser Reservendarstellung, die jedes Jahr wachsen, gibt es eben auch eine andere Sichtweise, und die ist geprägt von den Geologen aus der Ölindustrie selber. Die Geologen, die eben gezwungen sind, jedes Jahr Öl zu suchen, die haben eine ganz andere Darstellung, nämlich die schauen sich an, wie schnell haben sie in der Vergangenheit Erdöl gefunden und wie viel haben sie gefunden. Und das zeigt die rote Kurve auf der Grafik. Da sieht man sehr deutlich, in Ende der 30er und Ende der 40er, da gab es zwei Ausnahmen. Das waren die zwei weltgrößten Erdölfelder, eines in Saudi-Arabien, eines in Kuwait. Die beiden allein machen schon fast 8% allen Öles, das man bisher gefunden hat weltweit. Und heute kennt man über 40.000 Ölfelder. Und in Summe hat man dann mit Aktivierung und Intensivierung der Industrie in den 60er Jahren das meiste Erdöl pro Jahr gefunden. Größenordnung 40 bis 50 Gigabarrel pro Jahr. Der Verbrauch zu der Zeit war zwischen 10 und 15 Gigabarrel. Man hat also wesentlich mehr gefunden, als man verbraucht hatte. Aber seit dieser Zeit gehen die jährlichen Funde zurück. Und heute sind es etwa 5 bis 6 oder 7 Gigabarrel, die man in den letzten Jahren gefunden hat. Und der Verbrauch beträgt knapp 30 Gigabarrel. Das heißt, wir verbrauchen jedes Jahr 5 bis 6 Mal so viel, als wir neu finden. Und diese Schere zwischen steigendem Verbrauch und geringer werdenden Funden, die hat sich seit 1980 deutlich geöffnet. Seit der Zeit leben wir sozusagen von der Vergangenheit. Und so eine Grafik belegt auch ganz klar, dass das Finden von Erdöl oder die Suche nach Erdöl nicht mit dem Ölpreis korreliert. Es ist also ein Märchen zu behaupten, wenn Öl teurer wird, dann finden wir einfach mehr. Das wäre vergleichbar, wie wenn man sagt, ein Fußballspieler, dem gebe ich einfach ein doppeltes Gehalt, dann wird er doppelt so viele Tore schießen. Das ist einfach nicht Realität. So. Dann ein paar Sätze zum sogenannten Reservewachstum. Warum wachsen denn Reserven in den Büchern der Ölfirmen mit der Zeit? Und da möchte ich ganz kurz einführen in die Ölförderung. Das ist so eine Grafik, ein Schema, wie sieht so ein Ölfeld aus. Da ist eine ölundurchlässige Schicht im Boden. Von unten ist Öl diffundiert, durch den Druck wurde es nach oben gedrückt und hat sich in so einer Falte gefangen. Darüber hat sich ein bisschen Gas gebildet und dieses Öl steht in porösem Gestein als Flüssigkeit unter hohem Druck. Und wenn ein Ölfeld gefunden wurde, ein Explorateur in der Firma, der hat einen umso besseren Ruf, je mehr Öl er findet. Deswegen, man hat immer eine gewisse Bandbreite oder Freiheit im Schätzen, wie viel findet man denn, wie groß ist das Ölfeld und so. Da wird er eher bemüht sein, sich ein bisschen optimistisch zu äußern. Das liegt in der Natur der Sache. Andererseits, die Ökonomen in den Ölfirmen, die kennen ihre Leute natürlich und die sind ein bisschen vorsichtiger. Die müssen das ja auch finanziell vertreten. Die werden es also eher ein bisschen kleiner schätzen, um auf der sicheren Seite zu sein. Und was dann in den Jahresberichten von Firmen als Ölreserven berichtet wird, das ist dann das, wo man sehr sicher sein kann, dass das Öl gefördert werden kann. Nämlich, das ist das, was man mit Erschließungsplänen bereits, also mit getätigten Bohrungen oder geplanten Bohrungen erschließbar machen kann. Und in dem Maße, wo man neue Bohrungen anbringt, um das Ölfeld weiter auszubeuten, in dem Maße steigen dann natürlich auch die nachgewiesenen Reserven, die sogenannte Proved Reserve. Und das ist das eine Charakteristikum. Und dieses Wachstum der Reserven hat natürlich nichts damit zu tun, dass man jetzt mehr Öl gefunden hätte und deswegen die Ölförderung ausweiten könnte. Sondern dieses Wachstum findet hauptsächlich statt in alten Ölfeldern, die man einfach mit mehr Bohrungen erschließt, um den Förderabfall im Feld ein bisschen abzubremsen. Und da bin ich beim nächsten wichtigen Punkt, nämlich das Ölförderprofil. Ich hatte gesagt, ein Ölfeld steht unter Druck. Man ist also immer bemüht, am Anfang Ölbohrungen anzubringen. Die Förderung kann schnell gesteigert werden. Solange bis so viel entnommen ist, dass der Druck nachlässt, dann überwiegt die Viskosität im Ölfeld. Ich muss gerade nicht so blinken. Und mit abnehmendem Druck lässt die Förderrate natürlich nach. Die Viskosität dominiert. Das heißt, ich muss immer mehr Bohrungen einbringen und es wird teurer, aber die Förderung geht keinen Schritt höher. Und wenn wir jetzt so ein Profil von Ölfeldern überlagern, dann sieht es etwa so aus. Ich kann die Ölförderung sehr schnell erhöhen bis zum Fördermaximum und dann nimmt sie jedes Jahr ein bisschen ab. Ich versuche, das nächste Feld anzuschließen, um die Förderung der ganzen Region zu erhöhen. Und es gelingt einige Zeit. Und natürlich sind Ölfirmen bemüht, die großen Felder sehr schnell anzubringen, weil die besten ökonomischen Voraussetzungen bieten. Das heißt, was man noch in Reserve in der Hinterhand hat, das sind die kleineren Felder plus das, was man im Laufe der Zeit noch findet. Und so ist es eine natürliche Sache, dass die Förderung am Anfang sehr schnell ausgeweitet werden kann. Das wird immer schwieriger und auch immer teurer. So lang, bis man einfach durch neue Funde nicht mehr den Abfall der Felder ausgleichen kann und die Förderrate in der Region geht zurück. Das ist natürlich nicht nur Theorie, das ist auch Realität. So sieht es zum Beispiel in England, in Großbritannien aus. Unten ist das größte Ölfeld der Nordsee, Forties, das gleich 2 Jahre nach dem Förderbeginn übers Maximum ging und seitdem jährlich zurückgeht. Und die anderen großen Felder wurden im Wesentlichen sehr früh erschlossen. Und in den letzten 5 bis 10 Jahren wurden hauptsächlich kleine Felder erschlossen. 1985 haben etwa 25 Ölfelder 140 Millionen Kubikmeter Erdöl gefördert. Die gleiche Menge wurde im Jahr 2000 mit mehr als 200, mit fast 300 Ölfeldern gedeckt. Und seit dem Jahr 1999, obwohl die Ölpreise seit der Zeit deutlich gestiegen sind, geht die Förderrate deutlich zurück, ist mehr als 50% zurückgegangen seit der Zeit. Und England ist gekippt von einem Ölexporteur zu einem Ölimporteur. Das ist also ein wesentlicher Punkt, dass diese am Exportmarkt verfügbaren Mengen wesentlich schneller abnehmen als die Ölförderung. Ähnliches ist passiert in Indonesien, dem einzigen OPEC-Mitglied, das bisher gekippt ist vom Exporteur zum Importeur vor 2 Jahren. Ähnliches wird passieren in Mexiko in ein paar Jahren. Und wir können so alle Länder auftragen, die das Ölfördermaximum überschritten haben. Also zuerst Feld für Feld in einer Region. Jetzt nehmen wir einfach Region für Region und dann kriegen wir ähnliche Profile. Das ist einfach dieser gemeinsame Abfall der Länder, der Regionen, die bisher übers Fördermaximum sind, der addiert sich zu einem immer steiler werdenden Abfall und die verbleibenden Länder müssen immer schneller aus immer weniger Feldern mehr Öl fördern, um das auszugleichen. Das geht eine Zeit lang gut, aber eben halt nur eine Zeit lang. Colin Campbell, der inzwischen sehr berühmte Geologe, hat Mitte der 90er Jahre wohl sehr vehement begonnen, auf dieses Problem aufmerksam zu machen. Und seine aktuelle Prognose ist, dass etwa um das Jahr 2010 das Fördermaximum aus allen Ölfeldern weltweit sein wird, wenn wir konventionelles Öl dazu zählen, Tiefseeöl aus dem tiefen Meer und Flüssiggas und alle nicht konventionellen Ölsorten. Ich denke, diese Grafik ist ein bisschen optimistisch. Wenn wir uns die heutige Situation anschauen, und das ist jetzt hier auf Daten der Internationalen Energieagentur und der Energy Information Administration, also der amerikanischen Energiebehörde, dann müssen wir heute sagen, seit Mitte des Jahres 2006 ist die Erdölförderung nicht mehr gestiegen weltweit, sondern sie ist sogar leicht gesunken. Und es gibt gute Anzeichen, dass wir also das Fördermaximum, dass wir dabei sind, das Fördermaximum zu überschreiten. Das ist die Erdölförderung. Wichtiger aber noch ist die Weltölexportmenge und die nimmt bereits deutlich ab. Und vielleicht ist da im Zusammenhang zu den plötzlich steigenden Preisen in den letzten Monaten. Damit will ich im Rahmen der Zeit das Thema Erdöl abschließen und kurz auf die Alternativen eingehen. Erdgas, für Erdgas kann man ähnliche Analysen durchführen, Feld-für-Feld-Analysen für Regionen und dergleichen. Auch hier wissen wir, die europäische Erdgasförderung ist in Holland längst übers Fördermaximum, in England seit etwa 5 Jahren. Nur Norwegen kann noch ausweiten. Vermutlich wird die europäische Erdgasförderung inklusive Norwegens in den nächsten 15 Jahren etwa um 30-40% abnehmen. Wenn die Importe konstant bleiben, dann wird natürlich auch die Verfügbarkeit entsprechend abnehmen. Oder umgekehrt ausgedrückt, wenn wir die Erdgasverfügbarkeit in Europa in 20 oder 15 Jahren auf dem heutigen Niveau halten wollen, dann werden wir vermutlich die Importe jedes Jahr um etwa 5% erhöhen müssen. Vorrangig haben wir da im Auge, dass das aus Russland kommen wird. Ich will da jetzt nicht darauf eingehen. Es gibt viele Gründe, warum das nicht so sein wird. Und wir froh sein werden, wenn aus Russland etwa genauso viel Erdgas in 15 Jahren kommt wie heute. Es gibt noch ein paar andere Ansätze über Pipelines, über sogenannte Nabucco aus dem kaspischen Raum oder aus Nordafrika oder aus dem Iran. Will ich jetzt nicht darauf eingehen. Jedenfalls, das sind Riesenprobleme, und zwar Infrastrukturprobleme plus Verfügbarkeitsprobleme. Eine zweite oft genannte Alternative ist die Verfügbarkeit von Kernenergie und der mögliche Ausbau. Ich glaube, in Österreich muss ich da nicht viel dazu sagen. In Deutschland fällt mir das oft ein bisschen schwieriger oder muss ich ausführlicher begründen, oder in der Schweiz. Wesentlich ist, die Kernreaktoren sind sehr alt, die heute in Betrieb sind. Wir werden Mühe haben, die Kapazität der weltweit installierten Reaktoren zu halten. Das bedarf größerer Anstrengungen, als sie heute am Weltmarkt zu sehen sind. Heute werden etwa 3 bis 4 Reaktoren jedes Jahr neu gebaut. Wir müssten etwa 15 bis 20 jedes Jahr neu bauen und im Jahr 2020 bis 2030 etwa genauso viel Kernenergiekapazität weltweit zu haben als heute. Abgesehen von Verfügbarkeitsproblemen von Uran, und wer ein bisschen in der Presse im Internet googelt, der hat mitbekommen, dass in Indien Reaktoren teilweise nur noch mit 30% Verfügbarkeit laufen, weil die einfach kein Uran mehr haben. Es ist also deutlich schwieriger geworden, am Weltmarkt Uran zu bekommen als vor ein paar Jahren. Als konventionelle Alternative wird Kohle sehr gerne genannt, von den einen als Schreckensbild, mein Gott, die viele Kohle, die genutzt werden kann, das ist ein Problem fürs Klima. Andere wieder feiern es als technologischen Sprung, oder wir können ja mit Carbon Sequestration Kohle viel sinnvoller nutzen. Oder Tatsache ist, dass die Kohlereserven weltweit sehr, sehr schlecht recherchiert sind, dass die Datenqualität wesentlich schlechter ist als bei Erdölreserven, dass große Länder heute schon oder große Kohleländer heute Probleme haben, ihren Kohlebedarf zu decken. China ist heuer gekippt vom Exporteur zum Importeur von Kohle. Indien hat heuer seine Reserven um 40% abwerten müssen. Obwohl die Reserven angeblich sehr groß sind, gehen indische Stromversorger ins Ausland, um Kohle aus Indonesien zu importieren und so weiter. Ich will es kurz machen. Auf zu glauben, dass die Kohlereserven für die nächsten 50 bis 100 Jahre verfügbar wären, um Öl oder Gas zu ersetzen, das ist eine Illusion. Das wird so nicht kommen. Ich will es nur ganz grob skizzieren. Wie sieht ein Bild aus, das die konventionellen Energieträger fortschreibt? In dem Moment, wo Erdöl übers Fördermaximum geht, ist zu erwarten, dass ein deutlicher Rückgang der Verfügbarkeit geht, aufgrund dieses steilen Abfalls der Produktion. Weder Erdgas noch Kohle werden das ausgleichen können. Die letzten 2-3 Minuten will ich dazu benutzen, um jetzt den Blick zu öffnen. Was dann? Schauen wir uns kurz die Potenziale der Erneuerbaren an. Die werden dieses Loch natürlich füllen müssen. Wie gut sie das können, das bleibt dahingestellt, das weiß keiner im Moment. Wie gut sie es langfristig können, da gibt es keinen Zweifel, dass fast jeder der erneuerbaren Energieträger das Potenzial hat, den Weltenergiebedarf zu decken. Und natürlich wird es im Mix passieren. Das Problem ist, wie schnell werden diese verfügbar gemacht werden? Kann der Ausbau schnell genug erfolgen, um den Decline der konventionellen Energieverfügbarkeit auszugleichen? Die grünen Balken zeigen eine Abschätzung des technischen Potenzials der Erneuerbaren von der UNO, von José Goldenberg. Der war in Brasilien sehr lange aktiv und hat viele Szenarien für die UNO und für den Weltenergierat gerechnet. Die roten Balken zeigen jetzt ein Szenario, das wir gerechnet haben, wie viel wir bis zum Jahr 2100 etwa davon ausgeschöpft sein wird. Das sieht dann etwa im Detail so aus. Nehmen Sie die Zahlen für das Jahr 2100 bitte nicht allzu ernst. Es ist nur eine qualitative Grafik, Erneuerbare gehen hoch. Und wichtige Aspekte sind, am Anfang, selbst wenn die spezifischen Wachstumsraten sehr groß sind, ist der absolute Beitrag relativ klein, gerade in der Phase, wo die Fossilen sehr schnell zurückgehen. Und die langfristige Zielrichtung ist, dass es wesentlich leichter sein wird, Strom zu erzeugen, als Wärme oder Kraftstoff zu erzeugen. Das heißt, die Gewichtung, der Wert von Primärenergie, der dreht sich um. Heute haben fossile oder haben Kraftstoffe den Status von Primärenergie und Strom müssen wir mit hohem Energiewandelverlusten erzeugen. Langfristig dreht sich das genau um. Strom wird den Status einer Primärenergie erlangen und Kraftstoffe werden mit hohem Aufwand erzeugt werden müssen, mit großen Verlusten. Das müssen Sie nicht im Detail alles anschauen. Es muss nur klar sein, links stehen die Primärenergien, die uns zur Verfügung stehen, oder gut, Strom mit Vorbehalt Primärenergie und Biomasse, Erdgas und Kohle. Und rechts die potenziellen Kandidaten für Kraftstoffe. Wir können also aus jedem der Primärenergien mit einem gewissen Aufwand einen Kraftstoff machen, allerdings mit hohen Verlusten, die in der Größenordnung 50% sind, mal mehr, mal weniger. Und mit am wenigsten hat man zum Beispiel, wenn man Strom in Wasserstoff verwandelt, das sind Größenordnung 60-65% Wirkungsgrad, oder Erdgas natürlich in Methanol oder Compressed Methangas. Alle anderen haben deutlich höhere Verluste. In der letzten Zeit hat ein Boom eingesetzt auf Biokraftstoffe und speziell Ethanol in Brasilien ist so ein wichtiges Beispiel. Und der Hintergrund liegt natürlich in so einem Zusammenhang, wie er hier dargestellt ist. Das ist wieder von Rosi Goldenberg. Da ist der Entwicklung des Ölpreises, des Ethanolpreises in Blau dargestellt, wie der sich mit der kumulierten, also mit der Lernkurve der industriellen Erfahrung reduziert hat über die letzten Jahre. Ganz links steht 1980 und ganz rechts seit 2005. Und im Vergleich dazu ist der Ölpreis, also der konventionelle Benzinpreis eingetragen, wie der sich verhielt. Und etwa seit dem Jahr 2000 oder besser 2003 nimmt der Ölpreis deutlich zu und übersteigt deutlich die Produktionskosten von Ethanol. Das ist natürlich der wesentliche Treiber für die Ausweitung der Ethanolproduktion in Brasilien. Das wird auch weiterhin so sein, solange das die wesentlichen Kriterien sind. Aber in dem Moment, wo die Nutzungskonkurrenz von Land eine entscheidende Rolle spielt, da mag sich das umdrehen. Und das ist hier nur ein bisschen skizziert. Wenn wir einen Hektar Landfläche übrig haben und wir wollen damit Energie erzeugen, womit erzeugen wir am meisten Energie? Und es ist ganz deutlich, dass es ist sozusagen der Flächenverbrauch pro Energieerzeugung. Und da sind Biokraftstoffe einfach deutlich schlechter als Photovoltaik oder Windstrom. Wobei Windstrom hier eher schlecht gerechnet wurde, weil man ja auch das Land zwischen den Windanlagen noch nutzen kann. Das ist ganz einfach darauf zurückzuführen, dass eine Pflanze natürlich im Wesentlichen auf was anderes optimiert ist, als Energie zu erzeugen. Da ist einfach der Flächenertrag geringer als bei entsprechenden anderen Nutzungstechnologien. Und jetzt will ich zusammenfassen, wenn wir eine langfristige Skizze machen unserer langfristigen Energieversorgung, werden wir in den nächsten Jahren, möglicherweise beginnt es jetzt oder sehr wahrscheinlich beginnt es jetzt, ein Problem haben, dass die fossilen Energieträger jedes Jahr zurückgehen. Erneuerbare haben heute bereits deutliche Wachstumsraten, die werden sie auch lange Zeit weiter haben, sofern die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht katastrophal sich verändern. Dennoch wird es vermutlich nicht ausreichen, um das Defizit auszugleichen. Wir werden vermutlich nicht umhinkommen, zusätzlich unsere Struktur zu ändern, dass wir viel stärker einsparen lernen. Und dann der wesentliche Aspekt, den ich zuerst schon angesprochen hatte, langfristig wird es viel leichter sein, Strom zur Verfügung zu haben als Kraftstoffe. Also der Aufwand wird in die Erzeugung des Kraftstoffes gehen und weniger in die Erzeugung des Stromes. So, jetzt will ich kurz mal zusammenfassen mit den letzten zwei Folien. Was sind die Konsequenzen von Peak Oil? Einmal natürlich der ethische Aspekt, dass eine kleine Anzahl von Menschen den Großteil der fossilen Energien benutzt hat, um für sich selber eine gute Entwicklung zu erreichen im wirtschaftlichen Bereich und auf Kosten einer großen Menge von Menschen, denen dieses Öl nicht mehr verfügbar ist oder die fossilen Energieträger. Dann im Unterschied zur Klimadiskussion, die ein vorausschauendes Handeln verlangt, wir müssen vernunftgesteuert sagen, wir wollen unsere Emissionsverhalten verändern. Zwingt Oil einen Peak Oil zur Umorientierung, unabhängig davon, ob man sagt, das ist gut oder das ist schlecht. Ein Kollege hat mal ausgedrückt, die Schwerkraft wirkt, auch wenn man nicht daran glaubt. Das ist also dieser Druck, den Peak Oil erzeugt. Dann, ich hatte es schon erwähnt, dieser Übergang, heute ist Kraftstoff, hat den Status in der Primärenergie und Stromerzeugung große Verluste, morgen wird es umgekehrt sein. Es wird unabdingbar sein, dass Energie teurer wird. Und damit wird vor allem im Verkehrsbereich, allein schon wegen der höheren Umwandlungsverluste, damit wird der Raumwiderstand zunehmen. Und das hat ökonomische Konsequenzen. Regionen werden sich umstrukturieren. Was wichtig ist, ein Bewusstseinswandel wird und dies begleiten müssen und wird es auch begleiten und der politische Rahmen muss sich ändern. Ein spezielles mit Fokus auf heute und morgen. Eine Krise ist natürlich immer eine Chance, weil was Altes geht im Bach runter und was Neues entsteht natürlich. Und es gibt einen Konkurrenzkampf zwischen den Stakeholdern der alten Interessen und der neuen Interessen. Und damit zur letzten Folie. Das wiederholt sich jetzt ein bisschen. Die Welt ist am Erdölfördermaximum, das ist sehr wahrscheinlich. Und es wird nicht Schluss sein mit den Energiepreissteigerungen der letzten Tage. Die Gasförderung wird bald nach der Erdölförderung nicht mehr ausgeweitet werden können und dann zurückgehen, wobei es hier regionale Unterschiede gibt und die beim Gas wichtiger sind als beim Erdöl. Kohle wird das entstehende Defizit nicht ausgleichen können, das ist sehr sicher zu sehen, abgesehen davon, dass Kohle kein Kraftstoff ist. Kernenergie ist fast irrelevant im globalen Kontext, deswegen habe ich da fast schon zu viele Worte drauf verschwendet. Langfristig werden erneuerbare Energien den Bedarf zu 100% abdecken müssen. Übergang von Kraftstoff zu Strom, Stromkraftstoff habe ich mehrmals erwähnt und vor allem die Phase, die jetzt beginnt, das ist die entscheidende. Nicht was in 20 Jahren sein wird, sondern was in den nächsten Jahren sein wird. Und jedes Jahr, wo wir sozusagen den Anteil der Erneuerbaren erhöhen können, schneller erhöhen können, das hilft dabei. Zugleich natürlich Einsparung, da werden wir nicht drum herum kommen, den Pfad ebenfalls stark zu verfolgen. Und damit mit dem kleinen Ausblick möchte ich mich bedanken und Ihnen viel Spaß und Erfolg bei der Tagung wünschen.